Moin, liebe 90 plus on air Hörer, da sind wir wieder hier in unserer Redaktion mit einer neuen Folge und es ist übrigens die 10. Folge. Chris, du bist nämlich hier der mit mir die ganze Zeit dabei war. Christoph, der macht jetzt seine 2. Folge hintereinander. Ich hoffe, also dir scheint es ja auch irgendwie zu gefallen, Christoph. Was sagst du? Kommst du jetzt öfters?
Wenn ihr mich lasst, gerne.
Ja, Chris, Jubiläum oder wie sieht das aus? Was hast du dir überlegt für ein Geschenk an die Redaktion?
Gar nichts.
Ja, wie gar nichts?
Nee, Quatsch. Ja, ein kleines Jubiläum, aber wir wollen mal hoffen, dass da noch ein größeres Jubiläum mal kommt.
Genau.
Mit der 50 oder da. Dann gibt's ein ordentliches Geschenk.
Freut mich. Ich habe gerade noch so ein bisschen den Schlusspfiff, beziehungsweise den Abpfiff im Ohr. Der Champions League des Mittwochs, der ist nämlich jetzt gerade vorbeigegangen, leider nicht ganz so erfolgreich wie vielleicht der Dienstag, wobei der auch ehrlich gesagt zum Ende hin nicht mehr so ganz so gut war. Wir wollen darüber reden, nämlich über den Dienstag und über den Mittwoch der Champions. So wird es ja immer auf Sky angekündigt. Fangen wir an mit den deutschen Spielen auf jeden Fall. Erstmal ist wahrscheinlich am interessantesten Monaco gegen Leverkusen, die Werkself im Fürstentum. Ja, so richtig fürstlich war es da ja im Stadion nicht. Da waren ganz schön viele leere Sitze. Der Christoph, der hat sich das Ganze mal ein bisschen näher angeschaut. Christoph, was sagst du zum Spiel und was sagst du zu diesem Kunstschuss zum Schluss?
Ja, also erstmal zum Spiel. Für Leverkusen ist es sicherlich sehr, sehr unglücklich gelaufen. Man kann sicherlich von 2 verlorenen Punkten sprechen, wie im Prinzip im ersten Spiel auch. Lars Bender sprach heute in einem Interview von fehlender Reife. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, den man ansprechen muss. In einem Spiel, gut, erste Halbzeit, kann man sicherlich mal außen vor lassen. Sehr, sehr wenig passiert, wenig interessant. Aber in der zweiten Halbzeit hatte Leverkusen doch schon Möglichkeiten, das Ding auch noch deutlicher für sich zu entscheiden. Auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich, das Spiel nicht zu gewinnen. Und gerade wenn man in der 94. Minute natürlich ein Traumtor, aber ein unnötiges Gegentor fängt. Gegen Spieler Baumgartlinger war deutlich zu weit weg von Kamil Glick, obwohl er gerade erst kurz zuvor eingewechselt wurde. Muss nicht sein, aber dass der so einschlägt, ist natürlich schon Wahnsinn.
Herr Chris, ich weiß gerade nicht, wer das war, aber irgendein Journalist hat sich doch in Monaco aufgenommen und per Selfie-Perspektive und dann genau in dem Moment fällt das Tor, oder? Weißt du noch genau, wer das war?
Das war Marcel Desailly, genau, der Weltmeister von 98.
Ja. Also fand ich mega heftig, lustig. Ich musste ja auch echt lachen, als ich das gesehen habe. Springen wir kurz in den Mittwoch zum Spiel. Borussia Mönchengladbach gegen Barcelona, Chris. 1-2.
Ja, war ein interessantes Spiel. Gladbach hat das eigentlich ganz clever gemacht. Ich meine, es ist klar, dass Gladbach da die unterlegene Mannschaft ist gegen Barcelona. Und Barcelona hat auch das Spiel dominiert, besonders auch im Ballbesitz, über 60%, glaube ich. Aber es fing eigentlich ganz hoffnungsvoll, verheißungsvoll an für Gladbach. Dahoud, der in der ersten Hälfte übrigens ein überragendes Spiel machte, erkämpfte sich, ich glaube, mit Raphael was zusammen im Mittelfeld den Ball und spielte dann am Ende so einen Wahnsinnspass. Also da hättest du meinen können, Dahoud hat das Barcelona-Trikot an. Das war ein Zuckerpass zum 1-0. Aber das war noch zu dem Moment vielleicht sogar ein Tick glücklich, denn der Barca war wirklich das bessere Team, hatte bessere Chancen. Aber auf der anderen Seite hat Gladbach, wie gesagt, das recht clever gemacht, war extrem bissig, gewann, glaube ich, in der ersten Hälfte 72% der Zweikämpfe, also ist ein Top-Wert. Und hat dann versucht, über Konter irgendwie Akzente zu setzen. Doch letztendlich hat sich dann wirklich die individuelle Klasse von Barcelona durchgesetzt. Neymar mit einem überragenden Chip-Assist für Ada. War ein klasse Tor, war super herausgespielt und dann kam es in den letzten Minuten natürlich, wie es kommen musste, dass Barca sich noch die Führung holt mit einem krassen Torwartfehler von Sommer, der einen relativ haltbaren Schuss von Suarez war es, glaube ich, einfach in die Mitte abprallen lässt und nicht mehr drankommt und Piqué stoppt dann ab. Da hat Gladbach dann wieder ein bisschen Lehrgeld gezahlt. War schade, ein Punkt wäre vielleicht drin gewesen, wenn man sich defensiv ein bisschen cleverer hätte, aber insgesamt war das natürlich hochverdient, dass Barca sich da die 3 Punkte geholt hat.
Kurz wieder rüber zum Dienstag, da war es sehr erfreulich aus deutscher Sicht. Dortmund gegen Real Madrid. Chris, bleiben wir nochmal kurz bei dir. Ich wollte einfach mal schnell das Positive einschieben. Die Schwarz-Gelben, die haben das echt stark gemacht, muss man sagen.
Ja, Also gerade in der ersten Halbzeit, da war ich schwer beeindruckt. Da hatten wir auch ein paar Statistiken gepostet. Was Dortmund da gespielt hat, war wirklich, wirklich beachtenswert.
Weigel
insgesamt
Beispiel,
werden viele... Ne? Bitte?
Weigel zum Beispiel, ne?
Weigel, ja. Überragende Passquote. In der ersten Hälfte, glaube ich, 100% seiner Pässe an den Mann gebracht. Insgesamt war es natürlich dann sehr unglücklich, dass der BVB in Rückstand geriet. Insgesamt war das Unentschieden vielleicht daher ein Tick unglücklich, aber auf der anderen Seite kann man damit durchaus zufrieden sein. Und vor allem war das eine Leistung, die wirklich Hoffnung macht. Denn man hat Real teilweise da wirklich an die Wand gespielt. Eine Statistik, die ich da gesehen habe, die recht signifikant ist. Dortmund hat im letzten Drittel des Spielfelds 80 von 101 Pässe an den Mann gebracht und Madrid auf der anderen Seite nur 27 von 36. Und da hat man gesehen, wo das Spiel wirklich stattfand. Dortmund hat wirklich Druck gemacht ohne Ende, hat auf der anderen Seite dann wieder ein bisschen Lehrgeld gezahlt, etwas naiv agiert. Gerade am Ende der ersten Hälfte war das, glaube ich, da hätte das durchaus das eine oder andere Tor für Real noch fallen können. Da hat man gesehen, dass die Jungs vielleicht ein bisschen übermotiviert waren zu Hause und ein bisschen zu heiß drauf waren, ein klasse Spiel zu machen. Aber ich denke, das sind alles Probleme, die korrigierbar sind, dass Tuchel das in den Griff bekommt. Also die Zukunft ist da wirklich rosig beim BVB, würde ich sagen. Und ziemlich interessant fand ich dann das Zitat von Tuchel nach dem Spiel, als er gesagt hat, es ist ein gutes Gefühl, wenn du denkst, dass du es noch besser kannst, dass du es eigentlich noch besser kannst und trotzdem zweimal gegen Real Madrid zurückkommst. Und das fasst es wirklich zusammen. Ja. Dass Dortmund wirklich noch Luft nach oben hat, so beängstigend das da klingt, und trotzdem noch so einen Top-Verein wie Real Paroli bietet.
Jetzt muss man aber leider konstatieren, dass wir aus allen vier deutschen Spielen, Christoph, keinen Sieg haben, weil auch die Bayern in Madrid gegen Atletico verloren haben. Ist natürlich dann schon echt eine schwierige Bilanz für den deutschen Fußball, oder?
Absolut, gerade wenn der, man muss es so sagen, absolute Vorzeigeverein, klar, und also ergebnismäßig nicht, aber vom Spielverlauf für mich schon klar verdient verloren hat. Atletico hat es wie gewohnt sehr, sehr stark gespielt. Defensiv sind sie wie gehabt sehr, sehr gut, lassen wenig zu und sind sehr variabel. Sie haben ähnlich wie gegen Barcelona gerade am Anfang viel gepresst, aber das im Spielverlauf öfter noch eingestreut als gegen Barcelona. Da haben sie ja auch dafür ein bisschen bezahlt, dass sie da das Pressing ein bisschen nachgelassen haben. Aber sie haben es wieder geschafft, wenn das Pressing nicht erfolgreich war, wieder unglaublich schnell in die Ordnung zu finden und den Bayern die Räume wegzunehmen. Die Bayern haben sich wirklich unglaublich schwer getan, Atletico Madrid mal so ein bisschen auseinanderzuziehen und kamen so auch zu sehr wenigen Torschancen. Und die wenigen Torschancen, die sie hatten, zum Beispiel durch Müller oder Ribéry in der ersten Halbzeit, was eigentlich Dinger sind, die schon sitzen müssen, wenn man die dann nicht nutzt, dann wird man von Atletico bestraft. Und gerade wenn man so einfache Ballverluste hat, wie der FC Bayern vorm 1-0, dann sieht es einfach so aus, dass man gegen Atletico Madrid aktuell nicht gewinnen wird. Und das, obwohl Atletico Madrid sogar noch einen Elfmeter verschossen hat, Griezmann erneut eine Latte. Ja, muss man sagen, bitterer Abend für den deutschen Fußball, aber verdient.
Verdient. Hören wir auf, darüber zu reden, das macht uns ja nur noch trüber, weil wir haben ja noch ein Schwerpunktthema, was auch eher negative Schlagzeilen momentan sorgt, jetzt vielleicht ein bisschen wieder angekurbelt werden könnte. Wenn ihr es nicht schon über Twitter erfahren habt, verrate ich euch es jetzt nicht. Erstmal hört ihr noch ein bisschen Musik und ja, dann viel Spaß mit zwei tollen Gästen und einem wirklich sehr, sehr interessanten Thema. Da sind wir wieder bei 90 Plus On Air und ja, das große Thema heute ist zum einen der HSV und zum anderen aber auch die Champions League, ist nämlich gerade so ein bisschen frisch nach Abpfiff, die Sendung hier am Mittwoch. Zum einen möchte ich euch aber erstmal meine Gäste oder unsere Gäste heute vorstellen. Das ist zum einen Rolf, aber wir kennen ihn alle unter Rollo Fuhrmann. Ja, seit 1992 bei Premiere, heute Sky tätig. Dieses Jahr ist aber Schluss. Rollo, genießt du das letzte Jahr nochmal und nimmt man das vielleicht ein bisschen anders wahr alles oder ist das alles gleich?
Ja, viel anders nicht, aber ich hoffe, dass ich das noch genießen kann. Also bislang sieht das sehr gut aus. Also viele interessante Spiele. Allein wenn ich an das kommende denke mit Hertha HSV, Also das sieht eigentlich ganz gut aus alles.
Mhm. Ja, zum HSV, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Und da haben wir einen Fachmann noch dabei. Das ist der Markus, aber wir kennen ihn auch alle unter Scholle. Ja, ohne HSV geht, glaube ich, bei dir nicht. 17 Jahre lang jetzt schon für das Hamburger Abendblatt tätig und betreibst den größten HSV-Blog. Ich glaube auch dann den meistgeklickten HSV-Blog. Mats ab. Und ich denke, den HSV-Fans wird das allen was sagen. Gehst nach den Spielen, ob auswärts oder heim, live auf Sendung mit, ja, ich finde, coolen Gästen. Ich glaube, bei Bayern waren jetzt Diekmeier und der Stefan Schnorr dabei. Korrigier mich, falls ich da falsch lieg.
Ja, das muss ich korrigieren, das war bei der Chemie.
Ah, ach so.
Und Stefan Schnorr.
Gut, dann, aber was anderes kommt ja trotz der eher mäßigen Spiele für dich auch nicht mehr in Frage, oder?
Nee, also das ist ja ausreichend. Also der HSV ist bindend, thematisch wie inhaltlich. Also da hat man nicht viel Zeit für andere Dinge, weil da ist immer was los.
Das stimmt auf jeden Fall. Mit dabei haben wir auch noch Christoph und Chris aus der Redaktion. Cool, dass das bei euch auch noch geklappt hat und ja, ich freue mich.
Ja, gerne. Freut mich auch.
Rollo, wir beide haben auch mal zusammen schon vor der Saison ein bisschen spekuliert. Da war Matthias Lindenbrügger dabei. Hattest du damit gerechnet, dass wir uns heute wieder so treffen und ja, über so eine Situation vom HSV sprechen müssen?
Dass wir uns treffen, nicht unbedingt. Und dass wir über sowas sprechen müssen, ja, also in dem Ausmaße eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich dachte, das sei doch jetzt ein bisschen besser geworden. Aber okay, ich habe in den letzten Wochen nur gestaunt. Aber nicht unbedingt positiv.
Nicht positiv. Ja, Scholle, Aufbruchsstimmung war zu spüren, hatte ich persönlich auch ein bisschen mit den Transfers von Kostic, Halilovic. Ich war dann da auch in Hasewinkel beim Fanlager und da waren ja auch echt viele dabei, obwohl es in Kübeln oder sehr stark geregnet hat. Man hatte irgendwie so das leise Wort Europa im Hintergrund. Aber wie war es denn bei dir? Hattest du Skepsis oder war das auch bei dir eher so, dass du dachtest, da könnte was passieren?
Nein, aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht damit gerechnet, dass man nach 5 Spieltagen viel Niederlagen hat. Davon war nicht auszugehen am Anfang. Im Gegenteil, ich war tatsächlich optimistisch und hatte gedacht, dass man sich da jetzt also irgendwo im Mittelfeld befinden würde und sich, wenn man sich stabilisiert, vielleicht auch irgendwann so ein bisschen in die in Richtung einstelligen Tabellenplatz orientieren kann. Ist auch noch nicht alles aus der Welt, also ist ja auch noch alles möglich, aber dass man halt nach 5 Spieltagen schon den Trainer wechseln musste, das erste Mal, und dass der HSV dort am Tabellenende lagert, kurz vor dem FC Schalke 04, also das ist vielleicht eine noch größere Überraschung, aber das tröstet auch nur bedingt. Insofern, also ich habe nicht damit gerechnet, dass man so weit unten steht, also definitiv.
Jetzt gehen wir nochmal auf die Sommerpause ein. Es stellt sich ja jetzt langsam heraus, dass da Labbadia und Beiersdorfer, dass das Verhältnis da schon ja kriselte. Vor allen Dingen auch mit der Diskussion um Alen Halilovic. Da kam ja die erste hausgemachte Diskussion eigentlich zustande. Wie genau beurteilst du das jetzt? Aus heutiger Sicht zeichnete sich da schon der Trainerwechsel ab. Was meinst du?
Im Sommer, nein, das hätte jetzt, wenn der HSV 3 Spiele gewonnen hätte von den 5, hätte er auch ohne Halilovic den Trainer nicht gewechselt. Also da bin ich mir ganz sicher, selbst da kommt der Erfolg dann dem Bayern oder einen anderen auch in die Quere. Nein, in dem Fall kam es wirklich zusammen, dadurch, dass sie nicht gewonnen haben und er Halilovic nicht hat spielen lassen, was nun eigentlich von der Vereinsführung wohl offensichtlich gewünscht war. Und deswegen wurde jetzt der Trainer doch noch gewechselt. Im Sommer, das glaube ich, waren einfach noch so, da wusste man ja noch nicht, wie sie das am Ende wirklich ausbringt. Da hat man gedacht, okay, man redet noch mit drüber und irgendwann kriegt man es hin und dann passt es vielleicht auch über eins. So wie ich das aber auch verstanden habe oder wie ich das gehört habe, war es auch nicht alleine die Personalie Halilovic, ob der nun spielt oder nicht spielt, sondern es ging auch darum, dass man den Spieler holt, und das war wohl mit Labbadia besprochen. Allerdings sagte Labbadia, hat er wohl intern gesagt, dass er darf zu dann noch einen echten Sechser haben möchte, also nicht einen, wie der HSV bisher hat, so spielerische Typen wie Ekdal oder auch Holpi, sondern dass er wirklich einen Sechser hat, der hinter Halilovic das defensiv mitmacht, was Halilovic halt nicht macht. Und ja, man war auch im Gespräch mit vielen Spielern und hat dann halt etwas übermütig vielleicht gesagt, das kriegen wir schon hin, hat es dann aber am Ende doch nicht hingekriegt, dann war nur Halilovic da, und ja, so kam es dann zum späten Zerwürfnis irgendwann, dass Halilovic halt nicht gespielt hat, weil, aber die kann ich nicht machen, da fehlt mir der defensive Mann dahinter. der HSV-Vorstand dann aber irgendwie vielleicht auch auf Druck von oben gesagt hat, pass mal auf, Leute, wir können nicht in Alidol schon und den nicht spielen lassen. Ja, und so kommt es dann eins zum anderen. Und wer Bruno Labbadia erkennt, der weiß, dass es ein sehr sturer Mensch ist, der auch wirklich seinen eigenen Kopf hat und den auch durchsetzt, egal, was ihm gesagt wird. Und ja, dann kommt es zum Trainerwechsel jetzt am Ende. Dadurch, dass
das aber auch
natürlich da parallel läuft.
Was aber auch richtig ist, ne? Also, und ich finde, ein Trainer muss auch seine Überzeugung verkörpern und durchsetzen. Aber ich darf bemerken, dass in dem Blog im Sommer ich so da nicht mitgerechnet habe. Aber ich habe damals schon gesagt, dass mir das alles doch nicht ganz geheuer ist. Ich habe, glaube ich, wortwörtlich gesagt, dass Kostic vom Absteiger, Waldschmidt vom Fastabsteiger, Halilovic aus der sozusagen zweiten oder dritten Reihe von Barcelona gekommen ist und dass sehr viel Geld investiert worden ist, und habe an denen, was da an Euphorie herrschte, doch schon meine leichten Zweifel gehabt. Also so viel hatte ich schon. Ich hatte nur nicht gedacht, dass es so schlimm kommt. Und
du sagst es ja richtig, die Euphorie, oder die Euphorie wurde nicht mitgenommen, das ist das Problem. Man hat am Anfang dann doch wieder auf altbewährte Kräfte gesetzt, auf alte Leute aus der alten Saison, und hat diesen Neuanfang, den man immer proklamiert hatte vorher, den hat man gar nicht wirklich umgesetzt. Vielleicht auch, weil es in dem Moment einfach von der Formkurve her die richtigen ersten Elf waren, das mag sein. Aber ich behaupte einfach, dass wenn Bruno Labbadia mit mehr neuen Leuten, also mit Waldschmidt, mit Halilovic und wie sie alle heißen, wenn er mit den Leuten gespielt hätte, die ersten vier Spiele, und er hätte genauso einen Punkt nur geholt, hätte man ihm noch mehr Zeit hier gewährt, als wenn er als es jetzt im Endeffekt bekommen hat, weil er dann diesen Neuanfang genommen hätte, hätte man gesagt, okay, er entwickelt was, er versucht hier was. Ja, so war es halt wieder so ein bisschen der Rückfall in das alte Schema.
Ja, hat Kühne nicht schon rechtzeitig deutlich gemacht und den Druck auf Labbadia erhöht und gesagt, da muss jetzt auch was kommen. Also, und zwar bevor das losging. Und ich glaube, dass das 0-4 gegen Leipzig dann der Knockout schon war. Und dass da
man muss das mal ein bisschen man muss das mal relativieren. Wenn man diese Geschichte mit Kühne, dieses Interview, was du wahrscheinlich jetzt gerade ansprichst, in der Ostsee-Zeitung, wenn du das ansprichst, also da ist eine Eröffnung und Kühne steht da und Reporter stehen um ihn rum und alle versuchen ihn etwas zu fragen, und er sagt dann nur, also, wollen wir schauen, ob Bruno Labbadia die Jungs auf Trab kriegt, so in diese Richtung, so ein bisschen lockig vom Podcast, so wie ich das gehört habe. Und den zweiten Satz sagt er, ja, nein, also klar, wir wollen natürlich besser als letztes Jahr, so Platz 6 bis 8, das wäre schon das, was wir uns so vorstellen.
Also ja, damit war doch alles Sätze, gesagt.
Ja, aber das sind doch zwei Sätze, die ich jetzt gar nicht so dramatisch finde, wenn du mal überlegst, dass der HSV sagt, sie wollen besser sein als letztes Jahr. Letztes Jahr waren die Zehnter, das heißt, Zehnter ist schon mal nicht, das ist nicht besser, Neunter, da geht's los mit besser sein. So, dann ist man nicht weit weg von Platz 8. Also,
das ist
alles so ein bisschen, man dreht es so, wie man es haben möchte, und Kühn ist natürlich immer derjenige, der den Druck aufbaut, und ich glaube nicht, dass das wirklich intensive Druck gebraucht hat, ehrlich gesagt.
Naja, aber.
Dass sie Druck haben. Das ergibt sich aus den Millionen, die sie ausgegeben haben für neue Spieler.
Das ist das eine.
Das ist logisch.
Ja, das ist das eine. Aber muss man mal ganz ehrlich sagen, Druck ist, das ist immer da. Aber alle dachten, nun geht's aufwärts. Und es kommt ja das Konstrukt dazu. HSV. Wie sieht das im Augenblick aus? Und wer hat das Sagen tatsächlich, ne? Und wenn man ein bisschen guckt, dann muss man sagen, Beiersdorf in der Doppelfunktion, dann Kühne dahinter, irgendwo auch Rainer Kallmund und Struth.
Kallmund glaube ich nicht.
Und dann Gernhardt noch, das hat nichts mit Glauben zu tun. Also das ist einfach, der Zusammenhang ist einfach da, und ich gebe dazu, ich weiß es auch nicht, aber ich frage, wer hat eigentlich da wem was zu sagen? Und es erscheint mir nicht so, als sei das alles ganz glasklar. Das Einzige, was ich glaube und was viele glauben wahrscheinlich, dass das letzte Wort letzten Endes Kühne auch mit seinem Aufsichtsratschef Gernand zusammen hat, unter der Beratung von Kalli und Struth.
Gehen wir das doch mal weiter an Scholle. Du bist da vielleicht näher dran. Kallmund hat ja im Doppelpass angerufen, hat das alles bestritten. Wie siehst du das?
Sehr gut, das ist immer dieses, wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Also deswegen habe ich mich gewundert, warum er sich da jetzt nochmal in den Doppelpass schalten lässt. Also natürlich ist Kallmund nicht unbedingt der Mensch, der dafür bekannt ist, dass er nicht oder dass er Öffentlichkeit scheut. Im Gegenteil, also der sucht schon die Öffentlichkeit.
und hat es in dem Fall dann auch gemacht. Also ob der jetzt wirklich so einen massiven Einfluss hat, wie man das vorher kolportiert hat, das wage ich noch zu bezweifeln. Aber was Rollo richtig sagt, ist ja, na klar, wenn ich einen Menschen habe wie Klaus-Michael Kühne, der insgesamt jetzt schon knapp 100 Millionen in den Verein gesteckt hat, der den Verein finanziell komplett gerettet hat, überhaupt vor dem Nichts. Also man hätte ja hier schon Insolvenz anmelden müssen, wenn er nicht gewesen wäre. Natürlich hat der dann Einfluss, auch wenn er natürlich ganz offiziell strukturell und gesellschaftsrechtlich in der AG keinen Einfluss nehmen soll, darf und auch vielleicht gar nicht will, macht das natürlich, ist doch klar. Man hört doch auf den, der das Geld hat. Ist doch logisch. Das ist doch in jeder anderen Firma genauso.
Also ja, insofern, der andere ist dann der Status.
Die anderen ist der Adlertus, der halt auch das mit umsetzt, mehr oder weniger, was er von seinem Chef gesagt bekommt. Also das ist für mich die viel schwierigere Personalie. Wenn ich immer einen habe, der im Aufsichtsrat sitzt und also wirklich an allen großen Entscheidungen teilhat und dann denjenigen allerdings wiederum dem Hauptsponsor oder dem Mäzen untergeordnet weiß in der Firma, also das ist für mich das etwas schwierigere Konstrukt, zumal ich dann auch noch dazu sagen, oder man muss ja generell dazu sagen, Kai Gernan ist jetzt nicht wirklich, der kommt nicht aus dem Fußball. Also der hat mit dem Fußball eigentlich so richtig gar nichts. Also das heißt, inhaltlich ist der da also keine große Hilfe für den HSV.
Wir gehen mal auf ein ganz anderes Thema noch zu sprechen, als auf das Konstrukt HSV. Rollo, Beiersdorfer hat auch zugegeben, dass er schon Zweifel hatte oder die hatte. Wieso macht er denn den gleichen Fehler zweimal wie damals mit Mirko Slomka? Es war ja wieder so, Slomka war damals der Retter, Labbadia war jetzt der Retter, aber Beiersdorfer hat immer Zweifel und geht dann mit dem Trainer in die Saison und wirft ihn nach 3 oder jetzt 5 Spielen raus. Warum macht er den Fehler das zweite Mal?
Ich weiß es nicht, muss man ihn selber fragen, aber ich sage nur, vielleicht ist Beiersdorfer einfach überfordert und überschätzt in dieser Doppelrolle.
Aber wieso zieht er sich dann keinen kompetenten Fachmann ran?
Ja, das frage ich mal.
Scholle, gibt es da keinen, der den HSV irgendwie, der da Lust drauf hat?
Also ich glaube, wenn es einen gäbe, der dazu passt, dann hätte Beiersdorfer das gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass man Beiersdorfer 1 nicht, auch nicht kann und das ist gut lügen. Also er hat zum Beispiel ganz klar gesagt, dass er am Anfang schon Zweifel hatte vor der Sommerpause, dass sie dann aber zusammen in diese Vorbereitung gegangen sind und er dann gesagt hat, das macht man, wenn man es macht, natürlich mit einem, was man hat, an positiven Gefühlen und versucht da wirklich positiv ranzugehen an die Sache und ja, es hat dann am Ende nicht hingehauen. Also ich glaube, da war so ein bisschen Wunschvater des Gedankens auch, weil Labbadia und er, das passt menschlich sehr gut oder passte menschlich auf jeden Fall sehr gut. Wie das inzwischen ist, kann ich gar nicht so hundertprozentig beurteilen, aber ja, es stimmt schon. Es ähnelt ja natürlich dann im Endeffekt oder im Ergebnis ähnelt es sehr stark der Situation damals mit Mirko Slomka und es ist einfach so, in dem Moment, wo man einfach so ganz, wirklich ganz, ganz harte Zweifel am Trainer hat, muss man schon handeln, dann muss man den Trainer dann am Ende wechseln, weil alles andere ist nur aufgeschoben und wird eigentlich in einem von 100 Fällen vielleicht nochmal aufgehoben, aber in den anderen 99 Fällen ist der Trainer dann eigentlich nicht mehr zu halten. Und diesen Fehler hat man halt ganz, ganz offensichtlich dann noch mal herausgezögert nach dem Freiburg-Spiel. Also vor Freiburg wabert es hier in Hamburg schon rum, dass Labbadia eigentlich kaum noch zu halten ist. Dann hat er in Freiburg verloren. Da wurde dann nochmal ganz klar von Dietmar Beiersdorfer gesagt, wie schlecht die Mannschaft gespielt hat. Also die sportliche Leistung nochmal ganz, ganz hoch angeprangert. Auch untypisch für ihn deutlich angeprangert. Und alle rechnen natürlich damit, dass es dann also wirklich kurz danach eine Veränderung gibt auf der Trainerposition. Und es passierte nicht und man schickte dann Labbadia noch in diese Runde gegen den FC Bayern München. Das war dann so ein bisschen wie so eine Henkersmahlzeit, muss man natürlich sagen, weil man wollte vielleicht den neuen Trainer einfach noch nicht zumuten, hier gegen Bayern München zu starten, weil ja, mit 0-5 im Rücken ist es kein besonders schöner Start normalerweise. Und davon war ja nicht auszugehen, dass man da bis zur 88. Minute so gut gegenhalten kann. Am Ende hat muss man aber auch sagen, weil alle sich darüber beschweren, dass Bruno Labbadia natürlich ganz, ganz mies behandelt wurde. Es war nicht sauber, es war nicht in Ordnung von der Vereinsführung. Bruno Labbadia ist dann tatsächlich, obwohl er wirklich sportlich viele, viele Gründe und Argumente geliefert hat, dass man ihn auswechselt, ist am Ende wie so ein kleiner Gewinner aus der Nummer rausgegangen. Und das ist das einzig Positive, was man dieser Nummer noch abgewinnen konnte. Also er durfte sich mit einer tollen Leistung in den FC Bayern München verabschieden und ja, geht hier nicht als Loser in Anführungsstrichen aus der Nummer raus, der den ganzen Saisonstart ist, wollte ich gerade was sagen, was man nicht sagt, obwohl um die Uhrzeit geht das wieder. Aber Man hat ihm noch so einen relativ guten Abgang bei den Fans besorgt am Ende und
ja, es gab
aber einen Gefallen getan hat man sich damit natürlich definitiv nicht, überhaupt nicht.
Nee, es gab ja auch Applaus für ein ja doch ansehnliches Spiel.
Das
stimmt schon. Und Christoph, er hat sich ja dann auch mit sehr warmen Worten, also mit ohne Nachtreten trotz dieser Behandlung verabschiedet. War es dann auch für dich so, dass du dann damit auch leben konntest, mit diesem Abgang?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es ja im Stadion, ich war vor Ort und habe mir mal ein bisschen Überblick über die Stimmung verschafft und da habe ich auch so bei den Fans gemerkt, dass die Dankbarkeit auf jeden Fall da ist, auch gerade für die schwierige Zeit. Das Spiel in Karlsruhe ist natürlich jedem lebhaft in Erinnerung und ich glaube, das ist ein Teil, der einfach nicht verloren geht, auch in Zukunft nicht. Und ich glaube, deswegen ist es auch durchaus ein Kapitel, auf das man irgendwo positiv zurückschauen kann. Allerdings muss ich sagen, finde ich es äußerst schwierig jetzt, einfach dadurch, dass es jetzt so wirkt, als wäre das Spiel gegen Bayern komplett egal, vom Ausgang her, was es ja de facto auch wahrscheinlich war. Wahrscheinlich wäre er ja auch, oder ziemlich sicher wäre er auch geflogen, wenn sie einen Punkt geholt hätten. Allerdings muss man sagen, was positiv an der ganzen Geschichte ist, dass der HSV sofort nach der Trainerentlassung einen neuen Trainer präsentieren konnte. Was oft in der Vergangenheit ja nicht so war und dann Interimslösungen greifen mussten. Und das wurde dem HSV auch oft vorgeworfen. Und das hat man dieses
Mal. Naja, man hat ja den Trainer schon gewechselt, gedanklich, bevor man ihn gewechselt hat. Also man hat sich dann doch ein paar Tage länger Zeit genommen, als man eigentlich thematisch oder inhaltlich von der Entscheidung her hatte. Also nach Freiburg spätestens war allen klar, intern auch, dass das war beschlossen, dass der Kollege Labbadia da nicht weiter Trainer bleibt. Also man hat diese vier Tage danach noch gebraucht, um dann am Ende Markus Gisdol zu präsentieren.
Aber das ist also, vollkommen legitim.
Ja, ich sage ja auch nicht, dass es nicht legitim ist. Ich wollte nur ganz kurz widersprechen, dass das also so ist, dass man quasi 24 Stunden später einen Trainer hat. Moment, das ist zwar auf dem Papier so, aber in Wirklichkeit hatte man ja den alten Trainer schon gar nicht mehr an der Seite, sondern hat den das nur noch machen lassen, weil man noch keinen neuen hatte oder noch keinen neuen präsentieren konnte.
Hm. Gehen wir mal aufs Sportliche mal an. Rollo, der HSV ist ohne Ideen im ganzen Spiel gewesen, keine Kreativität. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Schüsse jetzt letzten Endes aufs Tor gegangen sind bei der gegnerischen Mannschaften, aber es waren ehrlich gesagt sehr, sehr wenige. Du hast es schon angesprochen, über 30 Millionen Transferausgaben und das auch Scholle hat es thematisiert. Labbadia wollte einen echten Sechser, hat er nicht bekommen. Er hat nur fast ausschließlich Offensivspieler außer Douglas Santos bekommen, der bei dem er auch gar nichts zu sagen hatte. Liegt es dann da irgendwie am Trainer? Der konnte ja sein System gar nicht wirklich durchsetzen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich weiß nicht. Es sind ja nicht die Spieler, die er auch wollte.
Ja.
Und also es waren 7 Torschüsse, glaube ich. Oder 8, weiß ich nicht. In der ganzen Zeit. Das ist natürlich viel zu wenig. Und ich glaube, das Problem ist hier, dass man vermeintlich gute Spieler hat, das gab es ja schon öfter bei Mannschaften, gute Einzelspieler, aber keine Mannschaft. Und vor allen Dingen finde ich so nach vorne im Mittelfeld und so, auch das offensive Mittelfeld, das ist nicht das, was man eigentlich haben müsste. Und dann die Patzer noch in der Defensive dazu. Also es ist eigentlich so ein Status Quo da. Das heißt, bei Müller dachte man ja wenigstens gut, letzte Saison, jetzt ist er gekommen, jetzt ist er stärker geworden, aber jetzt ist auch schon wieder ein bisschen Luft da im Getriebe. Dann patzt die Defensive auch noch nach vorne, 7 Torschüsse, das reicht vorne und hinten nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, man hat mit Kostic, glaube ich, gut eingekauft. Halilovic vermeintlich gut, den kenne ich gar nicht so. Ich weiß, habe noch nicht viel von dem gesehen, beziehungsweise gar nichts. Aber wenn die auch alle gut sind, eine Mannschaft ist es auf alle Fälle noch nicht. Das hat Bruno bislang nicht geschafft.
Scholle, es ging ja in der Vergangenheit, das hat Labbadia ja auch immer wieder betont, über das Konstrukt als Mannschaft, wie Rollo es anspricht. Und das war ja in der Hinrunde 2015 eigentlich auf einem ja, ganz guten Wege. Aber trotzdem, letzten Endes ist ja keine Weiterentwicklung zu erkennen. Also gegen übermächtige Gegner vermeintlich, wie gegen Bayern, spielt man defensiv gut. Da erwartet keiner was und dann setzt man ein paar Akzente nach vorne. Das reicht ja dann in solchen Spielen. Aber wieso gibt's jetzt genau keine Lösungen gegen, ja, auch tiefstehende Mannschaften? Weil das Spiel gegen Freiburg war für mich sehr eklatant.
Gut, in der vergangenen Saison war es ja auch so, dass man gesagt hat, dass man vorne einfach zu wenig hat. Jetzt hatte man dann über die Außen eigentlich sich ganz gut verstärkt mit Kostic, hatte Müller rechts, Kostic links und dachte, okay, jetzt hat man tatsächlich über den Neueinkauf Kostic und mit Müller im Gepäck hat man den Lasogga wieder reaktiviert sozusagen als
beziehungsweise Wood, ne?
Was denn, Film?
Beziehungsweise Wood, aber man hat vergessen, der
ja, ja.
Beiden Liga, ne?
Ja, nee, alles, ich dachte jetzt nur, weil Michel Lasogga war ja eigentlich schon raus beim HSV, also den hat ja hier keiner mehr auf dem Zettel gehabt. Alle haben gesagt, der kommt nicht mehr, das wird nichts mehr. Der braucht die Bälle, aber in den 16er und dergleichen wurde immer wieder gefordert. Jetzt hat man die Leute dafür geholt, die diese Bälle in den 16er schlagen. Und gegen Ingolstadt hat, glaube ich, Kostic 13, 14, 15, weiß ich nicht, lang geschlagen. So, aber in der Mitte war Wood, der keine schlechte Partie gemacht hat, das will ich damit nicht sagen, sondern es ging mir nur darum, dass man in dem Moment, wo man die Flanken hat, auf einmal den Lasogga nicht auf dem Platz stehen hatte. Also das sind so Dinge, die dann auch irgendwie inhaltlich für mich dann manchmal schwer zu greifen sind. Wo ich dann immer sage, okay, warum verändert man immer das eine nach vorne, das andere zurück? Also es ist genauso auf der 10 auch. Man hat auf der 10 natürlich mit Aaron Hunt dann jetzt zuletzt auch jemanden gehabt, der das Spiel zu langsam gemacht hat. Das muss man einfach erkennen. Das ist inzwischen einfach so. Das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie gleich ein Basher ist, wenn man ihn irgendwie mal kritisiert, sondern er macht das Spiel einfach auch von der Handlung her zu langsam. So, da hat man jetzt mal mit Holtby einen gehabt, der gegen Bayern München gespielt hat. Es fiel doch überhaupt nicht auf, dass Hand nicht dabei war. Im Gegenteil, es fiel positiv auf, dass der HSV dann tatsächlich mal ein relativ schnelles Umschaltspiel hatte in der ersten Halbzeit. Also das sind so ein paar Personalien, wo sich Bruno Labbadia natürlich dann auch immer keinen Gefallen tut, weil er sehr, sehr lange an Leuten festhält, auch wenn sie dann wirklich mal nicht funktionieren. Ob es jetzt Maus Scholik war links, ein Aaron Hunt auf der 10, den er dann immer noch die 8 runtergestuft hat, weil er den da brauchte. Also ja. In dem HSV fehlt es vorne halt einfach an Kreativität, weil auch Leute wie zum Beispiel Halilovic, die dann wirklich mal dieses Extra haben, diesen einen Prozentpunkt mehr als andere, da ist man nicht mutig genug, da versucht man das einfach nicht. Und das ist schade. Ich glaube, dass das nicht funktionieren kann.
Also an dieser Stelle würde ich gerne nochmal einen Namen einbringen, der noch gar nicht gefallen ist, nämlich Michael Gregoric, der für mich teilweise gute Ansätze gezeigt hat und gerade mit seiner Statur und seiner Kopfballstärke auf der 10 durchaus eine neue Farbe ins Spiel bringen kann beim HSV. Ich glaube, das ist eine Variante, die durchaus Perspektive hat, um auch eben die Flanken abzunehmen.
Auf der 10 oder im Sturm?
Auf der 10 sehe ich ihn tatsächlich, weil ich glaube, Bobby Wood hat das bisher meiner Meinung nach gut gemacht. Was Bobby Wood besonders auszeichnet, ist das Anlaufverhalten. Er läuft sehr, sehr gut mit Tempo an. Das
konnte Shiplock auch.
Das hat Shiplock tatsächlich wirklich gut gemacht. Allerdings ging Shiplock dabei jegliche Torgefahr ab. Und Bobby Wood ist bisher ja auch nicht ohne Grund der beste Torjäger des HSV. Er ist sehr unangenehm in seiner Spielweise. Und ich glaube deswegen aktuell unverzichtbar. Auch aufgrund dessen, dass er natürlich das Selbstvertrauen hat. Schon aus der Zweitligasaison bei Union. Und ich glaube nicht, dass Pierre-Michel Lasogga das sofort einbringen könnte. Deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob er sofort eine Lösung wäre.
Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe, die du, also wenn jetzt Wood absolut, hast du völlig recht, der macht das wirklich sehr gut und vor allem erkennst du bei dem von Spiel zu Spiel sogar Verbesserungen noch, auch wenn er nicht getroffen hat jetzt. Aber er ist einer, der den Ball vorne mal festmacht, der ihn hält und dann noch abspielt, also der ihn dann nicht automatisch wieder verliert. Also der macht viele Dinge schon sehr gut, abgesehen von seinen Toren, die er am Anfang gemacht hat natürlich. Aber er ist zum Beispiel nicht derjenige, der jetzt mit Flanken gefüttert wird und sich dann im Strafraum im Kopfballspiel bewährt oder halt mit seiner Bulligkeit durchsetzt, da wie Lasogga das eigentlich ja machen oder können soll. Man muss ja im Konjunktiv sprechen, weil man hat es ja ewig nicht mehr sehen können bei Lasogga. Also das sind zwei verschiedene Spielertypen, die vielleicht sogar mal zusammen funktionieren können, weil Wood in der Nationalmannschaft spielt auch ein Stück hinter der einzigen Spitze. Und Wood braucht ja auch ein bisschen Raum, weil er halt ein unfassbares Tempo hat und sich halt stark durchsetzen kann auf ein paar Meter. Also das könnte funktionieren. Michael Gregoric, muss ich ganz ehrlich sagen, den hat man so oft jetzt gesehen, den würde ich tatsächlich, wenn überhaupt, dann mal auf der 9 wieder sehen wollen. Also gar nicht auf der 10, sondern auf der 9. Weil, wie gesagt, ich glaube, auf der 10 hat man mit Halilovic jemanden, den man einfach mal probieren sollte, wo man mal ausprobieren sollte, ob es funktioniert. Und wenn das auch nicht funktioniert, okay, dann hat man da tatsächlich einen Fehleinkauf hingelegt. Aber
allerdings muss
davon gehe ich einfach noch nicht aus. Aber wo ich schon hier so fleißig am Sabbeln bin, entschuldigt, aber einen Namen habt ihr vorhin schon genannt und den würde ich ja auch gerne mal mitspielen, weil das ist der, der im Training, und ich bin dann fast jeden Tag da und gucke mir das an, aber der im Training wirklich einfach beweist, dass er mit dem besten Abschluss von allen hat, das ist nämlich Luca Waldschmidt. Der hat in der Vorbereitung auch in allen Testspielen, das sind natürlich unterklassige Gegner, das ist klar, das ist nicht der Maßstab, aber er hat dort auch die meisten Tore mitgeschossen und trifft halt einfach. Der hat einfach dieses Gen, irgendwie im richtigen Moment am richtigen Fleck zu stehen und das Ding reinzumachen. Und der hat leider gar keine Spielzeit bekommen. Dabei ist es durchaus einer, der man Spiel noch verändern kann. So, und da hätte ich mir tatsächlich, was mir das sehr gewundert hat, weil er die eben sehr gelobt hat immer wieder. Und trotzdem hat er ihn nie gebracht. Also das fand ich sehr, sehr schade, weil der hat was Besonderes. Der ist ein bisschen zu leicht im Zweikampf noch, den schubst du noch ein bisschen zu leicht weg, aber dafür hat er das Näschen dafür, im richtigen Moment am richtigen Fleck zu stehen und den Ball reinzumachen, weil
Rollo,
schießen kann er mit links wie rechts.
Rollo, war Labbadia nicht mutig genug und glaubst du, dass Markus Gisdol das jetzt ist?
Also ich finde, wir sollen das an dieser Stelle auch beenden, Herr Labbadia. Das ist geschehen, ob er nun mutig genug war oder nicht und was da alles noch mit zusammenhängt, das ist jetzt reichlich müßig. Da halte ich es mit Gisdol jetzt geht es nach vorne gucken und bei Gisdol wird es sehr darauf ankommen, ob er Mannschaften auch weiterentwickeln kann. Retten kann er sie, das hat er bewiesen. Und er kann sicherlich auch mit jungen Spielern was machen. Das hat er auch gezeigt. Jetzt kommt es darauf an, was macht er mit diesem HSV? Wie weit kann er daraus eine Mannschaft machen? Inwieweit kann er ihnen wieder Selbstbewusstsein eintrichtern? Und inwieweit kann er auch dafür sorgen, dass sich im Laufe der Saison dann auch wieder eine Weiterentwicklung tatsächlich abzeichnet? Das sind so die entscheidenden Fragen. Und ich traue ihm das durchaus zu. Ein sehr intelligenter Trainer auch und auch ein Motivator. Und das heißt aber in Hamburg, wie wir wissen, manchmal gar nichts. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich sage erstmal Daumen hoch.
Mhm. Ich war persönlich, als ich das gehört habe, ich wusste gar nicht, was ich damit so recht anfangen konnte mit der Personalie. Die Frage an dich wäre, passt er deiner Meinung nach zum HSV nach Hamburg? Ich meine, er kommt aus der Provinz, sage ich einfach mal, Hoffenheim.
Naja, war auch schon bei Schalke, ne?
Ja, als Co-Trainer.
Ja, gut, aber er hat Rangnick-Schule mitgemacht und so weiter. Mhm. Also die Erfahrung ist durchaus groß. Und du kannst mir eins glauben, die Trainer, gerade die jüngeren Trainer, die wissen alles, die gucken sich jedes Spiel an und so weiter. Auch mit der Absicht natürlich vielleicht irgendwo eine Chance dann zu haben, wieder anzufangen. Also denke ich mal, da ist genug Kompetenz erstmal vorhanden.
Ja, okay. Scholle?
Ja, also soll ich was zu Gisdol sagen? Jetzt,
ja, oder? Passt denn zum HSV, ja.
Ja. Das will, also, aber passt das, mag ich noch nicht beurteilen. Das wird sich sowieso erst nach ein paar Wochen gezeigt haben. Dann. Aber er macht auf jeden Fall einen sehr vernünftigen Eindruck am Anfang. Das ist aber bei allen Trainern. Ich habe jetzt, glaube ich, den 21. seit ich beim Arbeit arbeite, den ich damit erlebe. Und alle haben erstmal einen vernünftigen Eindruck gemacht. Also insofern, das ist nicht nichts oder nicht viel sagen, sondern nichts sagen. Aber was, wenn man das glauben darf, was man ihm nachsagt oder was man von anderen Leuten hört, ob es jetzt der Helmut Groß ist, der Gisdol lobt oder auch Sven Schiplock, der bei Hoffenheim Gisdol kennengelernt hat, dann haben wir zumindest einen Trainer jetzt beim HSV, der sehr konzeptionell arbeitet und der auch das Offensivspiel forciert. Also genau das, was jetzt zuletzt beim HSV immer wieder angeprangert wurde, dass man sich zu wenig Chancen erarbeitet, dass man zu wenig offensiv Mut hat. Genau das ist eigentlich etwas, was man ihm nachsagt, dass er das hat. Und ich bin gespannt. Also man kann aber jetzt wirklich noch nichts sagen. Man kann nicht sagen, der passt oder der passt nicht. Oder also wirklich überraschend ist die Personalie insofern nicht, weil es waren nun wirklich nicht viel mehr Trainer auf dem Markt, die für den HSV in Frage gekommen wären. Insofern ist das vielleicht dann am Ende auch so ein bisschen das, was da ist, was man kriegen kann. Dass es nicht unbedingt das ist, was man primär will. Das wissen wir, weil es tatsächlich so ist, dass man mit einem Julian Nagelsmann natürlich einen hatte, den man unbedingt nach Hamburg holen wollte. Aber da wusste man ja, auch, dass man den da nicht herausgehen kann aus Hoffenheim.
Moment, Nagelsmann ist noch jünger und Nagelsmann hat ja noch weniger gezeigt als Gisdol bislang. Gisdol hat
War ja auch kein Urteil von mir. Es war nur
aber Gisdol hat ja schon einiges bewiesen, ne? In einer ganz prekären Situation Hoffenheim gerettet. und hat sie wieder entdeckt und Volland und so weiter. Also ich kenne ihn so ein bisschen und das sind auch so Zeichen von anderen und so weiter. Es wollten ja auch mehr Vereine ihn haben. Er stand ja bei mehreren Vereinen auf dem Zelt, nicht nur bei Werder auch. Also es ist schon ein begehrter Name. Und es ist nicht irgendwer, und natürlich hast du recht, man muss eine Garantie beim HSV gab es bislang für keinen Trainer. Also 19 Jahre, 23 Trainer, das zeigt schon, sagt schon alles. Und da muss es sich erstmal zeigen in der Zukunft. Aber was sicherlich da klar ist, es ist vielleicht momentan die akzeptabelste Lösung und vielleicht auch die beste Lösung. Klar muss man abwarten. Letzten Endes, wenn er daraus keine Mannschaft macht, wenn er keinen Erfolg hat, dann ist das alles in den Wind.
Ja, daran mag man gar nicht denken. Chris, wir haben eine Umfrage gemacht. Da sagten dann 15% ja, er passt perfekt. Gut, 40% waren dann aber tatsächlich auch unsicher und sagen, da kann man noch nicht so wirklich eine Aussagekraft treffen. Und 45%, also ein bisschen mehr, sagen nein, auch er scheitert. Wenn jetzt Gisdol beim HSV scheitert, war es dann auch für dich, Chris, das die letzte Patrone für Beiersdorfer?
Genau, das wollte ich eben schon mehrmals ansprechen. Beiersdorfer hat ja selbst gesagt, das sind die Spieler, die er verpflichten wollte und dass er natürlich da auch die Verantwortung trägt. Und wenn jetzt auch der nächste Trainer mit seinem Kader sozusagen scheitern würde, dann muss man schon mal Beiersdorfer hinterfragen, ob er wirklich da die richtigen Entscheidungen auf dem Transfermarkt getroffen hat. Also da bin ich absolut überzeugt davon, dass man dann Beiersdorfer wirklich mal genau unter die Lupe nehmen sollte und auch die Kritik anbringen müsste.
Ja, Scholle, du hast in deinem Blog auf MatzUp auch geschrieben, dass er in den Pressekonferenzen, okay, dass er kein Mann der deutlichen und lauten und schnellen Worte ist, das wissen wir, aber er wirkte sehr angenockt und das kann er ja auch, das konnte er auch schon 2009 nicht verbergen, wie es ihm geht, das kann er auch jetzt nicht verbergen. Weiß er auch, was seine Stunde geschlagen hat? Was sagst du?
Auf jeden Fall. Also der Dietmar Beiersdorfer ist ein sehr intelligenter Mensch, der ist auch ein sehr feinfühliger Mensch, vielleicht etwas zu feinfühlig für dieses harte Geschäft in der Bundesliga und dem tun Trainerentlassungen jetzt, die gehen nicht einfach spurlos an ihm vorbei, zumal dann nicht, wenn er einen Trainer entlassen muss, wie Bruno Labbadia, mit dem er eben noch ganz, ganz dicke und wirklich wie Arsch auf einmal zusammengepasst hat und eine extreme Randsituation erlebt hat, wie die Rettung in Karlsruhe und solche Sachen. Also das vergisst er ja nicht. Das ist schon ein sehr loyaler Typ an sich, ein ehrlicher, loyaler Typ. Und der musste jetzt Bruno Labbadia entlassen und das auch über einen längeren Zeitraum. Also doch, also er wusste, was er falsch macht und das sehenden Auge ist dann aber in dieses Dilemma reingerannt. Und das ist dann der Vorwurf, den man ihm machen muss, dass er da halt dann nicht konsequent entschieden hat in dem Moment, wo eigentlich die Entscheidung gefallen war. Da hätte er es dann auch treffen müssen, da hätte er mehr Mut haben müssen. Genau das, was er dem Trainer angelastet hat, fehlenden Mut, den hat er dann auch nochmal einen Tag gelegt. Insofern, gut, das ist so. Er hat viel, viel Geld in den letzten 3 Jahren ausgegeben oder ausgeben können für neue Spieler. Richtig viel besser geworden ist es natürlich nicht, außer dass man letztes Jahr mit dem 2 Tage vor Spielschluss dann doch die Klasse gerettet hatte. Das war dann so der größte Vorteil. Jetzt muss man sehen, dass man mit dem Material, was man jetzt da aktuell zusammen hat, dass man damit dann auch eine vernünftige Saison spielt. Und mit vernünftig hat Beiersdorfer ja auch selber gesagt, geht es jetzt um Umsatz 10 plus rum, also besser als letztes Jahr. So, wenn man das wieder nicht schafft, wenn man wieder irgendwie in irgendeine Gefahr gerät und das jetzt auch mit Markus Gisdol noch, dann ist klar, dann wird er mit Sicherheit sofort auch mit hinterfragt, weil er ist immer noch der Vereinsoberste und als Oberster natürlich auch am meisten verantwortlich für alles.
Rollo, was glaubst du jetzt? Also Markus Gisdol sagt, er möchte alles auf Null setzen, ist klar, neuer Trainer, unbeschriebenes Blatt habe ich oft gelesen. Was glaubst du, du hast gerade gesagt, du kennst ihn ein bisschen, was meinst du, wie wird er jetzt erstmal herangehen, um kurzfristige Erfolge zu erzielen, wie er auch selber sagt? Was gibt's da so für Ansatzmöglichkeiten beim HSV?
Also nochmal, für Hamburger, die nur in Hamburg unterwegs sind, macht das ein unbeschriebenes Blatt sein. Nee, für mich und für die Bundesliga ist das kein unbeschriebenes Blatt.
Genau, ich meinte damit, dass er sagt, wir als Team, als Mannschaft sind ein unbeschriebenes Blatt.
Und ja, leere Zettel hat er da und genau. Jeder hat eine Chance. Das sagt aber auch, glaube ich, jeder Trainer. Das heißt, es wird alles auf Null gestellt. Er guckt sich alle an und er wird sich vielleicht auch angucken, in welcher nicht nur physischen, sondern auch psychischen Verfassung die Spieler sind. Und danach wird er vielleicht auch aufstellen. Er wird natürlich nicht irgendwie völlig neues Konstrukt da erfinden können. Aber er wird sicherlich die ein oder andere Nuance setzen. Zum Beispiel, was gerade gefallen ist, schon Waldschmidt reinbringen, weil er mag ja auch junge Spieler und so weiter. Vielleicht findet er auch gleich eine Rolle für Halilovic. Das sind so die Möglichkeiten, die ich da sehe. Und ansonsten ist es erstmal Aufbauarbeit. Und ich glaube, wir alle sind sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen bei rauskommt. Ob es gleich gelingt oder ob es ein bisschen Zeit braucht und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was er für einen Plan hat. Vielleicht weiß er das selber noch nicht.
Okay. Scholle, zur Taktik kann man ja erstmal sagen, dass Gisdol auch ein 4-2-3-1 präferiert. Also zumindest sagt das Transfermarkt.de. Aber er sagt ja selber von sich, dass er eher darauf steht, dass man sich ein bisschen mehr zurückzieht und dann über Gegenpressing und schnelle Kontersituationen zu Torabschlüssen, zu Torchancen kommt. Bei Labbadia war es ja eher so, dass der Ball im Mittelpunkt stehen sollte, vor allem gegen tiefstehende Gegner und dass man da über Kombination nach vorne kommen wollte, beziehungsweise lange Bälle. Ist das vielleicht für den HSV so die bessere Spielform, wenn man sich eher etwas zurückzieht und dann über die schnellen Außen kommt?
Also man hat auf jeden Fall jetzt Tempo im Kader vorne, ne? Und das muss man versuchen zu nutzen. Das ist ganz eindeutig so. Das heißt, also entweder ich komme über ein gepflegtes Flügelspiel und versuche dann über die Flanken zu Torerfolgen zu kommen. Oder ich gehe mit einem mit spielerisch hochqualitativen Spielern wie Adilovic vor und versuche dann über das Dribbling mir da Vorteile zu verschaffen. Also es gibt da verschiedene Mittel und Gisdol ist bekannt dafür, dass er halt sehr, sehr starkes Pressing spielt und versucht wirklich den Ball schnell wieder zu erobern. Also er ist nicht derjenige, der jetzt auf dauerhaften Ballbesitz aus ist. Der braucht keine 70% Ballbesitz, um dann am Ende irgendwie ein Spiel zu dominieren, sondern der möchte halt den Ballbesitz, den er hat, effektiv umsetzen. Das ist auch meiner Meinung nach beim HSV das absolut richtige Mittel, weil der HSV einfach nicht so ballsicher ist wie Bayern, München, Leverkusen oder Dortmund oder wer dann noch wirklich in dieser Kategorie oben ist. Der HSV braucht einfach dieses, was auch gegen Bayern eigentlich sehr gut gemacht wurde, nämlich dieses sich etwas fallen lassen, aber im richtigen Moment zuschlagen, Ball gewinnen und dann schnell spielen. So, das ist das, was funktionieren kann. Das funktioniert natürlich gegen Ingolstadt nicht, weil die selber tief stehen, da muss man sich andere Dinge einfallen lassen, aber auch dafür wird's Mittel geben dann am Ende im Kader. Und ja, für Gisdol wird es nicht leicht. Du hast es ja eben mit Labbadia, da hast du zwei Sachen gesagt. Einmal, es geht darum, lange Bälle nach vorne und dann einmal spielerisch zum Erfolg zu kommen. Also das sind ja schon mal zwei völlig gegensätzliche Spielphilosophien, die da versucht wurden.
Ja.
Ich glaube, dass das bei Gisdol nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass Gisdol versuchen wird, sein System möglichst auf alle Gegner anzuwenden.
Also immer individuell. Dass er
nicht zu variabel spielen lässt.
Mhm. Okay, dann gucken wir doch mal in die Zukunft. Du hast gerade, oder Rollo hat gesagt, das könnte was werden mit Gisdol. Also macht der HSV da dem nächsten Schritt raus wieder aus dem Tabellenkeller oder nicht?
Also dass es nicht viel schlechter werden kann, das wissen wir, ne? Also da brauchen wir nur auf die Tabelle gucken, ne? Das ist nicht so schwer. 5 Spiele, 1 Punkt. Ich glaube, die Quote darf Gisdol nicht beibehalten, sonst ist er auch schnell wieder weg.
Ja, ich abwarten und Tee trinken. Was sollen wir da jetzt lange noch spekulieren? Wir haben uns schon viel zu lange eigentlich daran aufgehalten, was alles war und jetzt was ist. Lass uns doch einfach mal das nächste Spiel und vielleicht die nächsten Spiele abwarten und dann werden wir es sehen. Also wir können jetzt lange darum philosophieren, was er wohl machen wird und so weiter. Ich finde das wenig fruchtbar.
Schönes Spiel. Das ist auch ein harter Beginn für ihn. Ne? Er hat jetzt im Oktober das 4 Auswärtsspiele, ein Heimspiel mit Frankfurt und also wenn 4 Auswärtsspiele, wenn wir den Pokal noch dazu rechnen. Also das wird nicht leicht. Allerdings, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass er ein Stilmittel einsetzen wird und das variiert er immer noch minimal. Und ich glaube, dass das dann am Ende auch die Sicherheit bringt, die Mannschaft braucht. Ne? Dass man nicht zu viele verschiedene Spielsysteme auf den Platz bringen muss. Das hilft oft.
Abwarten und Tee trinken ist, denke ich, zum HSV ein schönes Schlusswort. Und hoffentlich kann man dann auch in ein paar Wochen auch über ein paar Siege sprechen, über positive Ansätze und Entwicklungen. Danke an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier über den HSV ein bisschen zu debattieren, spekulieren, philosophieren. Hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und auch dir, Rollo, wenn du sagst, es ist wenig fruchtbar, über das Vergangene zu sprechen. Aber man muss ja auch gucken, vielleicht wo die Probleme lagen und Lösungen liegen könnten. Also nochmal danke an euch beide und hat mich sehr gefreut.
Danke auch.
Jo.
Was für eine spannende Diskussion war das wieder über den HSV. Ich meine, das bietet sich ja immer wieder an, über den Bundesliga-Dino zu reden. Da gibt es ja richtig viel Zünd und Gesprächsstoff. Chris, wie hat es dir gefallen? Also die zwei Gäste haben sich ja dann teilweise auch fast alleine unterhalten.
Ja, ich habe mich da als, ich sage jetzt mal, als fast einziger Nicht-HSVler in der Runde, habe ich mich da ein bisschen zurückgelehnt und gespannt zugehört. War auf jeden Fall eine interessante Diskussion.
Christoph, dir als, machen wir das, outen wir dich als HSV-Fan, bin ich ja auch, war für dich dann bestimmt auch auf jeden Fall ja belastend, vielleicht doch wieder über den HSV zu reden, weil man das so ein bisschen verdrängen will, oder hat es dir auch gefallen?
Also mir hat es gefallen, belastend ist es natürlich trotzdem, aber ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr spannend, den beiden zuzuhören. Man merkt, dass die beiden auch mit viel Leidenschaft dabei sind, und ich glaube, das kann so einer Sendung auch nur gut tun.
Richtig. Hoffen wir, dass die Spieler des HSV dann auch mal wieder mit etwas mehr Leidenschaft zur Werke gehen. Okay, gegen Bayern haben sie es getan. Apropos HSV und nächster Spieltag mit Markus Gisdol. Wir haben zur Genüge drüber geredet. Jetzt gehen wir auch ran in die Zukunft. Hertha BSC Berlin mit 10 Punkten aus 4 Spielen richtig gut gestartet. Schon wie letztes Jahr ja, auf Champions-League-Kurs aktuell. In der Euroleague sind sie auch raus, haben also nicht die Dreifachbelastung, spielen also am Donnerstag nicht in der Europa League. Christoph, typisch Trainerwechsel oder macht's die alte Dame?
Ja, also man muss dazu erstmal sich angucken, wie die Hertha gerade auftritt. Am letzten Wochenende ein sehr, sehr untypisches Spiel für die Hertha, sehr, sehr wild. 3-3 gegen die Eintracht. Nicht wirklich typisch für Dardai, aber ich denke mal, dass er die richtigen Schlüsse daraus ziehen wird und Veränderungen vornehmen wird, taktisch. Personell ist er dazu gezwungen, nämlich Peter Pekarik fällt aus. Dafür ist schon bekannt, rückt Mitchell Weiser hinten rechts rein. Ich denke, keine Schwächung, zumal denn auch Platz für Herrn Esswein ist, der ein wirklich wunderschönes Tor geschossen hat, gegen die Eintracht. Und zudem ist Anthony Brooks wieder dabei, also die Hertha wird auf jeden Fall nicht schwächer sein als am letzten Spieltag, meiner Meinung nach. Der HSV ist sicherlich sehr, sehr schwer einzuschätzen, haben wir eben schon in der Diskussion so aufgegriffen, dass taktisch noch sehr viel frei ist, auch wenn gewisse Grundkonzepte schon abzuleiten sind. Dennoch Trainerwechseleffekt immer schwierig einzuschätzen, deswegen ist diese Partie natürlich inwieweit auch eine Wundertüte.
Eine Wundertüte. Ich habe ja heute, beziehungsweise an diesem Wochenende, die Ehre zu tippen und den Ausgleich zu erzielen, weil du ja dachtest, komm, machen wir doch mal wieder einen Rückstand und die Community geht in Führung. Ich meine, die haben auch nicht schlecht getippt, muss man ja ehrlich zugestehen. Ich sage, ganz ehrlich, Trainerwechsel, Gisdol macht's, der HSV gewinnt mal wieder im Olympiastadion mit 0-2.
Ich hoffe, du hast recht.
Ja, das hoffe ich auch. Chris, wir gehen zu deinem Steckenpferd, die Premier League. Da haben wir aber nicht den FC Arsenal heute aufgelistet, sondern Tottenham gegen Manchester City.
Richtig, ja, das Topspiel am englischen Spieltag, Platz 1 gegen 2. Die beste Offensive gegen die beste Defensive. Man City aktuell in Topform mit einem perfekten Start, 6 Siege aus 6 Spielen. Man merkt direkt, Guardiola hat in Windeseile dem System von Man City seinen Stempel aufgesetzt. Man dominiert mit Ballbesitz, man hat einen Kun Aguero, der mal wieder in Topform ist und wahrscheinlich der entscheidende Faktor sein wird im Meisterschaftskampf und der Spieler, auf den sich City am meisten verlässt. Und nun trifft man also auf Tottenham, die für mich etwas überraschend Zweiter sind und auch einen sehr guten Saisonstart hingelegt haben. Und auch die beste Defensive stellen. Also mal gespannt, wie sich die beste Offensive gegen die beste Defensive schlägt. Tottenham muss leider in der Offensive auf Harry Kane weiterhin verzichten. Doch ich denke, das wird der Grundausrichtung der Spurs, daran wird sich dann nicht viel ändern, dass man diszipliniert sein wird und versuchen wird, vor allem in den Zweikämpfen ordentlich dagegen zu halten. Ich denke, das wird ein richtig knappes Spiel, vor allem weil bei City auch Kevin De Bruyne jetzt fehlt, der Top-Assist-Geber der Citizens ist. Tottenham ist heimstark und ich denke, das wird eine richtig knappe Kiste. Oder was sagst du, Christian?
Du, da schließe ich mich dir vollkommen an. Ich habe hier das X in meiner Liste und es wird ein Unentschieden, meiner Meinung nach. Mal sehen, was die Community mir da entgegensetzt. Machen wir weiter mit Leverkusen gegen Dortmund, Christoph.
Ja, spannendes Spiel. Top-Spiel des Spieltags. 18:30 Samstag. Ja, Leverkusen letzten Spieltag zwar gewonnen, allerdings wieder sehr, sehr knapp. Und jetzt auch unter der Woche in der Champions League sich wieder Last Minute, haben wir schon angesprochen, das Unentschieden eingefangen. Aktuell hakt es so ein bisschen bei Bayer. Im Gegensatz zum BVB. Beide am Dienstag gespielt, das heißt, Champions League ist kein Thema mehr. Also zumindest kräftemäßig sollten beide auf demselben Stand sein. Aber der BVB hat natürlich eine Menge Optionen, jetzt gerade wo Schürrle wieder fit ist und alle Mann an Bord sind, sodass der BVB sicherlich Favorit ist für das Spiel. Der BVB aktuell wirklich, muss man sagen, blendende Verfassung. Ja, wird schwer für Leverkusen. Ich denke, Dortmund ist hier definitiv als Favorit anzusehen.
Richtig, dem schließe ich mich auch wieder an. Ich habe hier die 2 stehen. Dortmund macht's in der Bayer-Arena und gewinnt zwar nicht mit 5 oder 6 Toren, aber mit 3:1 meiner Meinung nach. Gut, bleiben wir kurz in der Bundesliga, machen wir die zu Ende. Schalke gegen Gladbach. War in der Vergangenheit immer, ja, doch relativ eng, Chris.
Ja, und meiner Meinung nach wird es auch wieder so sein. Zu Schalke, ich war ja am Wochenende beim Spiel Hoffenheim gegen Schalke und habe mir das mal genau angeschaut, woran es bei Schalke liegen könnte. Und da ist mir als erstes ins Auge gesprungen, dass es wirklich alles Topspieler sind bei Schalke. Also Topspieler, aber sehr gute Spieler mit hoher Qualität. Aber irgendwie scheint das Ganze als Konzept nicht zu funktionieren. Und man hat das Gefühl, gerade im zentralen Mittelfeld sind sich viele Spieler nicht wirklich ihrer Rolle bewusst. Und da kann man sich jetzt ein paar Fragen stellen. Liegt das am Konzept von Weinziel, der es von Augsburg natürlich gewohnt ist, eher passiv ins Spiel zu gehen, nur zu reagieren und nicht wirklich das Spiel zu machen? Oder liegt es daran, dass er das Konzept nicht wirklich rüberbringen kann? Oder vielleicht sogar, dass die Mannschaft noch ein bisschen Zeit braucht, das zu verinnerlichen und sich an die Vorrichtung des Trainers zu gewöhnen und das dann auch umzusetzen? Gladbach, genauso wie Schalke, wird eine kurze Woche hinter sich haben durch die Einsätze in Europa. Gladbach ist seit der Niederlage gegen Freiburg recht ordentlich gestartet, bester Saisonstart seit 2011. Okay, die Niederlage gegen City war zu erwarten jetzt in der Euroleague, aber dennoch kann man da, Entschuldigung, nicht gegen City, sondern gegen Barcelona, in der Champions League, das war zu erwarten. Trotzdem kann man da einiges Positives mit rausnehmen. Daher kann man da mit stolzer Brust auf Schalke fahren. Man gewann 5 der letzten 7 Spiele gegen die Knappen, allerdings nur 1 der letzten 20 in der Fremde, also auf Schalke. Daher mal gespannt, Schalke braucht jetzt endlich mal dieses Erfolgserlebnis. Ich weiß nicht. Christian, was sagst du? Ist es soweit?
Nein, Schalke bekommt das Erfolgserlebnis, das erhoffte, gewünschte nicht. Gladbach durchbricht die Auswärtsmiserie, die sie ja nicht nur auf Schalke haben, sondern auch generell in der Bundesliga. Gladbach macht's auf Schalke und gewinnt. Ja, dann Spanien. Christoph, deine Liga, sage ich jetzt einfach mal. Valencia gegen Atletico. Auch, ja, doch sehr interessant. Sonntag um 12 Uhr.
Ja, für mich tatsächlich das interessanteste Spiel des Spieltags in Spanien liegt für mich in erster Linie an Valencia. Valencia ist ein kleines Mysterium. Die ersten 4 Spiele alle verloren, Trainer entlassen. Interimstrainer Caneda hat beide Spiele bisher gewonnen. Also ist ein ganz klarer Cut zu erkennen seitdem. Also der vormalige Trainer Ayaz Taran war im Vorfeld sehr gehypt worden, konnte dem Hype aber nicht gerecht werden. Und jetzt der eher unscheinbare Interimstrainer, dem auch keine Zukunft vorhergesagt wird, scheint jetzt doch den Erfolg zu bringen. Also es ist schon ein wenig merkwürdig. Jetzt kam zuletzt nochmal Unruhe auf. Marcelino, der ehemalige Trainer von Villarreal, sollte wohl Trainer werden, darf es aber aufgrund einer Regelung des spanischen Verbands nicht. Also der Trainerposten ist weiter offen. Ob das die Spieler motiviert, ist natürlich fraglich. Weiß man immer nicht genau als Außenstehender, aber könnte sicherlich ein Punkt sein. Ob es jetzt am Wochenende wieder für einen Sieg reicht, noch fraglicher. Atletico Madrid, wir haben es heute gesehen, gegen den FC Bayern. Eine unglaublich starke Mannschaft und trotz der Doppelbelastung ist es Atletico allemal zuzutrauen, dass sie das Spiel trotzdem gewinnen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Leute wie Correa, Gamero oder Gaitán heute nicht gespielt haben, beziehungsweise von der Bank kamen. Also Atletico ist mal wieder alles zuzutrauen und dass Atletico auswärts spielt, dürfte dabei kein Hindernis sein, auch wenn Atletico traditionell vor allem heimstark ist.
Der 90-plus-Exklusiv-Tipp von Christian ist auch da. Ein Sieg für Atletico Madrid. Die gewinnen in Valencia. Ja, mit 2 Toren Unterschied. Ich lehne mich da mal so weit aus dem Fenster. Gehen wir kurz rüber nach Italien, auch in den Süden. Sonntag 20:45, das letzte Spiel auf unserer Liste, aber noch nicht das letzte Spiel, was wir behandeln. AS Rom gegen Inter Mailand. Früher war es ein richtiges Topspiel, dann mal nicht mehr so, aber Chris, jetzt schon wieder so ein bisschen so, ne?
Ja, überraschenderweise. Ja, die AS Roma, nach chaotischem Aus in der Champions League Quali, ist der Club wirklich auf der Suche nach Konstanz. Also der bisherige Saisonverlauf ist ja wie eine Achterbahnfahrt. Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg und jetzt wieder eine Niederlage. Trotzdem stellt man die beste Offensive der Serie A. Und Inter hat sich, muss man sagen, wirklich minimalistisch und klammheimlich auf Platz 3 vorgearbeitet. Hat in den 6 Spielen gerade mal 8 Tore geschossen. Und auch nach der peinlichen Niederlage gegen Hapoel Be'er Sheva, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, lief es zuletzt auch bei Inter. 3 Siege und 1 Unentschieden seither. Darunter auch das beeindruckende 2-1 gegen Juventus. Top-Leistungsträger bei Inter ist natürlich Mauro Icardi, der jetzt bereits 6 Saisontore geschossen hat und noch ein weiteres Tor vorbereitet hat. Also quasi ja, 7/8 aller Inter-Tore, da war er direkt beteiligt. Ja, wird auf jeden Fall eine enge Kiste, denke ich. Man muss jetzt mal schauen, ob Inter nach den letzten enttäuschenden Jahren jetzt wirklich mit Frank de Boer auf dem richtigen Weg nach oben ist. Auch eine knappe Kiste meiner Meinung nach. Und ich denke, du hast da wahrscheinlich wieder ähnlich getippt, Christian. Was?
Ich glaube, das wird unentschieden im Stadio Olimpico. Ist mir
ein Geburtstagsgeschenk für Francesco Totti.
Ja, genau. Ist mir 40 Jahre Glückwunsch an dieser Stelle. Noch Wahnsinn, wirklich, was der da raushaut. Aber über den müssten wir eine ganz neue Folge über 2 Stunden drehen, um das zu behandeln. Auf jeden Fall für mich ein Unentschieden, weil einfach beide Mannschaften auf ihrer Suche sind nach Konstanz und auch so ein bisschen nach Beständigkeit. Deswegen habe ich hier das X stehen und ja, ich glaube mal, dass die sich 2-2 trennen. Also ein torreiches Spiel. Wir haben noch ein Spiel, nämlich eine Partie und das ist Real Madrid gegen Eibar. Christoph, ich glaube, die Rollen sind relativ klar verteilt.
Ja. Real Madrid weiterhin Tabellenführer, trotz 2 Unentschieden in Folge. Einmal jetzt natürlich in der Champions League gegen ein sehr, sehr starkes Dortmunder Team und am vergangenen Wochenende gegen Las Palmas. Etwas überraschend, aber Las Palmas macht das in dieser Saison wirklich gut, das muss man ihnen lassen. Aber auch Eibar macht es tatsächlich sehr, sehr gut in dieser Saison. Schon 3 Siege in 6 Spielen geholt. Das ist eine sehr, sehr gute Ausbeute für das kleine Team aus dem Baskenland. Und das liegt vor allem an einem Spieler, der mir bisher sehr, sehr doll aufgefallen ist dort. Ex-Real Madrid-Mann Pedro Leon. Konnte schon 3-mal treffen und auch spielerisch sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Er hat bei Real Madrid einen eher unrühmlichen Abschied gehabt und konnte sich da nicht wirklich behaupten. Aber er ist ein Mann, der wirklich brandgefährliche Standards treten kann und am runden Ball wirklich eine Waffe ist. Real Madrid kann da durchaus Probleme haben, obwohl sie sicherlich auch großgewachsene, kopfballstarke Spieler haben. Also unterschätzen sollte man Eibar nicht. Dennoch ist Real Madrid sicherlich jetzt nach den 2 Unentschieden ein wenig auf Rache aus und möchte sich sicherlich auch mal wieder richtig freuen können. Ronaldo hat mal wieder getroffen jetzt in der Champions League. Vielleicht kann er das auch in den Liga-Alltag wieder mittransportieren, nach dem schlechtesten der Liga-Start für ihn persönlich, seit er bei Real Madrid ist. Er hat Zinedine Zidane jetzt auch obligatorisch die Hand gereicht nach dem Tor. Mal gucken, ob das in der Liga weiterhin Bestand hat.
Ja, Halla Madrid, Real gewinnt aber zu Hause gegen Eibar und das relativ deutlich. So, an dieser Stelle sind wir fertig mit der Vorschau aufs Wochenende. Freuen uns natürlich auch wieder auf packende Spiele. Da ist ja einiges dabei, das haben wir gerade festgestellt. Das habt ihr beiden auch sehr gut und knapp zusammengefasst. Ich denke, da ist Input für jeden dabei. An dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis darauf, dass wir gerne Feedback von euch einholen möchten. Das hat ja in der letzten Woche schon ja doch relativ besser geklappt. Da kam schon die ein oder andere positive Rückmeldung. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Das könnt ihr auch gerne auf iTunes tun oder einfach per Direct Message auf Twitter oder egal wie. Bringt es einfach zu uns rüber. Wir freuen uns darauf. Uns gibt es natürlich auch privat. den Chris, weil Podigy macht es in der Beschreibung irgendwie immer blöd. Nochmal @Chris_90plus und der Christoph, Christo_90plus und mich, ja, mich kennt ihr auch als Christian A. hoch, @C_A_hoch und uns 90plus, ja, dazu muss ich natürlich nichts mehr sagen, findet ihr auf Twitter, auf Facebook und jetzt auch bei iTunes als Podcast. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden geht es genauso und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Hoffentlich.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Habe mich sehr über die Gäste gefreut als HSV-Fan. Und freue mich aufs hoffentlich positive Wochenende für uns alle.
Bis dahin, ihr da draußen, viel Spaß beim Zuhören auf dem Weg zur Arbeit. Und bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.